Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzlerin Merkel hat vor dem EU-Gipfel mit der Türkei an die Teilnehmer appelliert, sich an die bisherigen Abmachungen zu halten. Sie erwarte, dass die Vereinbarungen Schritt für Schritt praktisch umgesetzt werden, sagte Merkel der Bild am Sonntag. Unter anderem müsse geklärt werden, wie die 3 Milliarden Euro Hilfsgelder für Flüchtlinge in der Türkei verwendet werden sollten.
Verwaist ist der Berliner Arbeitsplatz von Angela Merkel. Die Kanzlerin ist auf die europäische Bühne aufgebrochen. Eine Woche nach einem ausführlichen ARD-Interview erläutert sie ihre Politik nochmals in der Bild am Sonntag. Die Türkei habe darin weiter eine wichtige Rolle, erklärt auch CDU-Vizechef Thomas Strobel im Bericht aus Berlin.
Wir müssen mit der Türkei sprechen, wenn wir die Kontrolle über die EU-Außengrenze wieder erlangen wollen, wenn wir dort die organisierte Kriminalität bekämpfen wollen, wenn wir den Schlepper- und Schleuserorganisationen das Handwerk legen wollen.
Wären da nicht die Bilder der vergangenen 2 Tage? Die Erstürmung der Redaktion der Zeitung Zaman ist für die Grünen ein Beleg, dass es der türkischen Regierung an wichtigen Werten fehle.
Stellen Sie sich vor, hier kommt ein Sondereinsatzkommando rein, schlägt sie zusammen, haut hier alles kurz und klein und sagt, es gehört jetzt dem Staat. Das ist das, was gerade in der Türkei passiert. Mhm. Das ist kein Verfassungsstaat mehr, kein Rechtsstaat.
Doch kann die Kanzlerin das so deutlich aussprechen, wenn die Türkei gleichzeitig so wichtig ist, um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren? Ihr Koalitionspartner SPD empfiehlt Pragmatismus.
Wir werden gegenüber der Türkei die Vorfälle in Bezug auf die Pressefreiheit auf jeden Fall thematisieren und kritisieren. Andererseits müssen wir auch sagen, wir können nicht nur mit Staaten verhandeln, die in Bezug auf Menschenrechte absolut lupenrein sind. Dann wären wir am Ende des Tages relativ alleine am Verhandlungstisch.
Möglichst konkrete Ergebnisse mit nach Berlin zu bringen, ist Merkels Ziel beim Gipfel in Brüssel.
Zu den Erwartungen an das Treffen mit der Türkei, jetzt Rolf-Dieter Krause live aus Brüssel.
Für die Kanzlerin ist es der schwierigste Kampf ihrer Amtszeit. Von der seit Monaten angestrebten europäischen Lösung ist selbst jetzt, kurz vor Beginn des Frühjahrs, wenig zu sehen, jedenfalls wenn es um die ganze EU geht. Beim Schutz der Außengrenze will sich Europa weiterhin auf eine Türkei verlassen, die sich von den Vorstellungen westlicher Demokratie immer weiter entfernt. Und auch praktisch klappt bisher wenig. Die Zahl der Flüchtlinge, die aus der Türkei in Griechenland ankommen, ist deutlich höher als vor einem Jahr. Dass die Kanzlerin hier in der türkischen Botschaft in Brüssel in einer Stunde den türkischen Ministerpräsidenten trifft, zeigt, dass der Gesprächsbedarf vor dem morgigen Gipfel noch groß ist. Im Kern geht es um die Frage, wer jetzt wann welche Schritte unternimmt, um die gemeinsamen Beschlüsse umzusetzen. Von Europas eigenen Anstrengungen zum Schutz der Außengrenze ist dagegen weniger die Rede. Vom Aufbau einer europäischen Küstenwache etwa ist im Entwurf für den morgigen Gipfel nicht einmal die Rede. Zurück nach Hamburg.
Seit die Balkanroute weitgehend abgeriegelt ist, stauen sich die Flüchtlinge in Griechenland und in der Türkei. Zwischen beiden Ländern verläuft die Außengrenze der EU. Deren Mitgliedstaaten haben sowohl Griechenland als auch der Türkei Unterstützung zugesagt.
Sie hatten heute Glück. 15 Flüchtlinge konnte die türkische Küstenwache in der Ägäis nahe Didim aus dem Wasser fischen. 18 Menschen wurden nur noch tot geborgen. Für viele ist die Türkei das wichtigste Transitland auf dem Weg in die EU. Insgesamt leben 2,7 Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei, jeder 10. in Lagern wie diesem. Die größten Flüchtlingslager reihen sich entlang der Grenze zu Syrien. Allein in Şanlıurfa, Gaziantep und in Kilis leben fast 200.000 Menschen in Lagern. Die Zahl der Flüchtlinge in diesen Städten ist aber deutlich höher und übersteigt manchmal sogar die Zahl der türkischen Einwohner. Die meisten Flüchtlinge schlagen sich irgendwie durch, bleiben illegal und arbeiten schwarz. Ein Teil bekommt auch eine Arbeitserlaubnis. Auf syrischer Seite warten immer noch Zehntausende darauf, einreisen zu dürfen. Für die meisten wäre die Türkei wohl nur Durchgangsstation. Der Landweg über Bulgarien in die EU ist zu. Die Mehrheit will also trotz der Gefahr über die Ägäis weiter nach Griechenland.
Die Ostägäis. Bis zu 2000 Flüchtlinge sind es, die täglich von der Türkei auf die griechischen Inseln übersetzen. Viele schaffen den gefährlichen Weg nicht. Andere werden wie hier von der Küstenwache aufgegriffen, dann in sogenannten Hotspots registriert. Schätzungen zufolge befinden sich insgesamt etwa 34.000 Flüchtlinge in Griechenland. Die meisten wollen gleich weiter aufs Festland. Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer kümmern sich dort um die Flüchtlinge, versorgen sie mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten. Für die Notunterkünfte wie hier in Piräus stellen die Behörden lediglich Gebäude zur Verfügung. Die Bedingungen sind miserabel. So schnell wie möglich wollen die meisten Flüchtlinge an die Grenze nach Idomeni, um über die Balkanroute nach Mitteleuropa zu gelangen. Etwa 13.000 sitzen dort fest. Hilfsorganisationen sprechen von unhaltbaren Zuständen. Nur wenige hundert Menschen pro Tag lässt die mazedonische Grenzpolizei passieren. Die Einreisebedingungen wurden jetzt weiter verschärft. Laut griechischer Polizei dürfen aus Syrien beispielsweise Flüchtlinge aus der umkämpften Stadt Aleppo weiterreisen, nicht aber Menschen aus Damaskus.
Wer will was in der EU? Auf tagesschau.de beleuchten wir die Positionen vor dem morgigen Gipfel mit der Türkei. Außerdem finden Sie dort eine Reportage aus einem Flüchtlingshotspot. Nach der Parlamentswahl in der Slowakei bleiben die regierenden Sozialdemokraten stärkste Kraft, mussten aber deutliche Verluste hinnehmen. Die Partei von Ministerpräsident Fico kam laut vorläufigem Ergebnis auf 28,3% und verlor damit die absolute Mehrheit. Insgesamt schafften es 8 Parteien ins Parlament, darunter auch die rechtsextreme Partei Unsere Slowakei von Marian Kotleba, die auf 8% kam.
Mit einem Appell gegen Hassparolen und Rechtsextremismus hat Bundespräsident Gauck die Woche der Brüderlichkeit eröffnet. Gleichzeitig wandte er sich gegen Gewalt und Mord im Namen einer Religion. Bei der Feierstunde wurde der jüdische Publizist Micha Brumlik mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. Die bundesweite Woche wird von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit organisiert. Sie soll den Dialog vertiefen und auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.
Volkswagen soll im vergangenen Jahr bewusst Informationen über Abgasmanipulationen zurückgehalten haben. Das ergeben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Grund sei gewesen, dass VW einen Vergleich mit den US-Behörden erwartet habe. Dann aber sei die US-Umweltbehörde für VW überraschend im September 2015 an die Öffentlichkeit gegangen. Im Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur bleibt der Milliardär Trump bei den Republikanern der aussichtsreichste Bewerber. Bei den jüngsten Vorwahlen erhielt er in den Bundesstaaten Louisiana und Kentucky die meisten Stimmen. Sein Rivale Ted Cruz setzte sich in Kansas und Maine durch. Bei den Demokraten siegte die frühere Außenministerin Clinton in Louisiana. Ihr Konkurrent Sanders gewann in Kansas und Nebraska. Nancy Reagan ist tot. Die Witwe des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan starb im Alter von 94 Jahren in Los Angeles. Nancy Reagan war von 1981 bis 1989 die First Lady der USA. In dieser Zeit engagierte sie sich für ihre Anti-Drogen-Kampagne. Später unterstützte sie die Forschung zur Heilung von Alzheimer, woran ihr Mann erkrankt war. Der Dirigent Nicolas Anoncourt ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er gehörte zu den Wegbereitern der historischen Aufführungspraxis. In den 50er Jahren gründete Anoncourt das Ensemble Concentus Musicus Wien, mit dem er gegen den damals vorherrschenden Geschmack Barockmusik so spielte, wie sie ursprünglich geklungen hat. Seine Einspielungen von Bach-Kantaten und Monteverdi-Opern setzten Maßstäbe.
Sein Markenzeichen, dirigieren mit bloßen Händen, wie hier beim Publikumsmagnet, dem Neujahrskonzert aus Wien. Österreicher Nicolas Anoncourt, so etwas wie ein Shootingstar auf der Klassikbühne, europaweit. Hinter den Kulissen ein Workaholic bei jeder Probe und immer auf der Suche nach Perfektion bei sich selbst und den anderen.
Ich finde euch unglaublich lethargisch.
Und bitte hören Sie alle auf das, weil das ist eine Stelle. Hören Sie mir zu eigentlich?
Ich plädiere an Ihre Gehirne.
Er verlangt immer das Maximum. 1929 geboren, der Vater Bauingenieur, die Mutter aus dem Hause Habsburg. 1952 wird Anoncourt Cellist bei den Wiener Symphonikern, doch er will Musik anders darbieten, besonders die alte Musik, und zwar in historischer Form, gründet ein eigenes Ensemble mit historischen Instrumenten, bekannt als Concentus Musicus. Er setzt Maßstäbe in seinem Fach, doch zufrieden ist er nie.
Das Wort Zufriedenheit ist für mich ein Reizwort. Zufrieden kann man nicht sein, weil dann habe ich mein Ziel nicht hoch genug gesteckt.
Mit dieser Haltung brachte er jedes Orchester dazu, seine musikalischen Absichten mitzutragen.
Russische Leichtathletiktrainer unterlaufen nach Recherchen der ARD die Dopingsperren durch den Weltverband. Ein suspendierter Trainer wurde dabei beobachtet, wie er in einer Provinzstadt weiter Athleten betreute. In der kommenden Woche steht eine Entscheidung darüber an, ob die Sperrung des russischen Teams verlängert wird. Davon hängt auch ab, ob es bei den Olympischen Spielen in Brasilien antreten darf.
Bilder russischer Leichtathleten wird es bei Olympia in Rio womöglich nicht geben. Nach Recherchen der ARD-Doping-Redaktion, belegt durch Aufnahmen mit versteckter Kamera, hat der russische Sport gegen Auflagen des Weltleichtathletikverbandes IAAF und gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen. So betreut ein Spitzentrainer, der Athleten gedopt hatte, trotz Betätigungsverbots durch den Weltverband weiter russische Athleten. Außerdem bot während der russischen Meisterschaften in Moskau der Cheftrainer eines olympischen Nachwuchsleistungszentrums einem Lockvogel per Skype-Telefonat Dopingsubstanzen zum Kauf an. Haben Sie sauberes Testosteron? Ja. Was kostet das? 350. Und haben Sie das auf Lager? Ja, klar. Eine Untersuchungskommission des Weltleichtathletikverbandes bestätigte der ARD-Doping-Redaktion, dass die Vorkommnisse in Russland ernsthafte Vorfälle seien und eine klare Verletzung der Anti-Doping-Regeln darstellten. Der Deutsche Leichtathletikverband fordert den endgültigen Ausschluss russischer Leichtathleten von Olympia.
Es ist natürlich beschämend, wenn solche Indizien und Fakten vorliegen und nichts geschieht. Ich denke, dass jetzt auf jeden Fall nun der IAAF-Präsident gefordert ist, hier eine klare Kante zu zeigen.
Immer mehr nationale Leichtathletikverbände plädieren nun für einen Olympia-Ausschluss der Russen. Am Freitag wird der Weltverband IAAF über das Schicksal der russischen Leichtathletik beraten. Angesichts der neuen Belege und der erdrückenden Beweislage sind die Chancen auf einen Olympiastart massiv gesunken.
In der Fußball-Bundesliga hat Hamburg mit 2:0 gegen Berlin gewonnen. Keine Tore fielen in der Partie Mainz gegen Darmstadt.
Bei Mainz Trainer Martin Schmidt überwog die Erleichterung trotz eines verpassten Heimerfolgs. Denn der vermeintliche Pflichtsieg für Mainz in Rot gegen die zuletzt formschwachen Darmstädter entpuppte sich als ein Kampf um jeden Meter. Ein Spiel, das zum Teil schon beim Zuschauen wehtat. Auch nach der Pause viele Diskussionen und wenig Fußball. Mainz mit dem besseren Start. John Córdoba, am Mittwoch noch Siegtorschütze gegen Bayern München, verstolperte aber die beste Möglichkeit zur Führung der Gastgeber nach 54 Minuten. Kurz darauf schwächten sich die Mainzer selbst. Nach einer Tätlichkeit von Donati gegen Wagner sah der Mainzer Verteidiger völlig zu Recht die rote Karte. Mainz nach einer knappen Stunde nur noch zu zehnt, in Überzahl dann Darmstadt näher am Sieg. Den Gästen fehlte aber vor dem Tor die nötige Genauigkeit, wie hier Konstantin Rausch. Das gerechte Unentschieden lässt Martin Schmidt und Mainz 05 weiter vom Europapokal träumen.
Die Tabelle. Bayern 5 Punkte vor Dortmund, dahinter Berlin, Schalke und Mainz. Es folgen Mönchengladbach, Wolfsburg, Leverkusen und Ingolstadt. Die zweite Hälfte wird von Hamburg angeführt. Danach Stuttgart, Köln, Bremen und Augsburg. Darmstadt ist 15. Frankfurt auf dem Relegationsplatz hat heute Trainer Fee entlassen. Hoffenheim und Schlusslicht Hannover auf den Abstiegsrängen.
Gold für Laura Dahlmeier bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oslo. Souverän holte die 22-Jährige den Titel in der Verfolgung nach einem perfekten Wettkampf. Fehlerfrei bei 20 Schüssen dominierte Dahlmeier das Rennen. Nach der letzten Schießeinlage hatte sie schon fast 50 Sekunden Vorsprung. Was folgte, war die Kür. Nach Bronze gestern war es die ersehnte Krönung der besten deutschen Biathletin, die ihr Glück im Ziel kaum fassen konnte. Silber hinter Dahlmeier geht an Dorothea Vira aus Italien, Bronze an die Französin Marie Durand-Abert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. März.
Auch die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss unbeständig und nasskalt. Heute Nacht gibt's viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer. Oberhalb von etwa 300 Metern fällt Schnee. Besonders in den östlichen Landesteilen können sich auch häufiger die Sterne zeigen. Morgen hier und da Sonne, meist überwiegen aber die Wolken. Dabei gibt's einzelne Schauer. Im Flachland ist es Regen oder Schneeregen, im Bergland durchweg Schnee. Heute Nacht bis 3 Grad an der Nordsee, sonst verbreitet leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt. Morgen im Hunsrück knapp über 0, im Emsland bis 8 Grad. Am Dienstag teils Sonne, teils dichte Wolken und örtlich etwas Regen oder Schnee. Mittwoch und Donnerstag meist trocken, dabei recht freundlich und es wird auch etwas milder.
Thomas Roth hat um 22.45 Uhr diese Tagesthemen vor dem Flüchtlingsgipfel Türkei-EU. Wer sitzt am längeren Hebel? Sowie ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.